Politik und Kommunikation. Live.
Herzlich willkommen zum P&K Live hier aus dem Quadriga Café. Ich bin Tobias Schmidt, Redakteur von Politik und Kommunikation und Manager des Politikportfolios der Quadriga. Und heute freue ich mich auf geballte Wahlkampf- und Campaigning- und Regierungserfahrung hier am Tisch. Ich freue mich auf Hans-Hermann Langguth, CEO der Hirschen Group, auf Sebastian Turner, Herausgeber von Table Briefings und auf den langjährigen Staatssekretär und Landesminister Matthias Machnick. Herzlich willkommen. Herr Langguth, Herr Turner, ich habe Sie beide jetzt in Ihren aktuellen Rollen vorgestellt. Sie blicken jedoch beide auch auf politische Karrieren zurück. Herr Langguth, Sie waren in der Zeit der ersten rot-grünen Koalition, das ist die Ära Schröder-Fischer, erst Pressesprecher der Grünen im Wahlkampf und später dann Regierungssprecher. Aus der Zeit kennen Sie ja sowohl Olaf Scholz als auch Friedrich Merz, die ja beide damals schon mitgemischt haben. Aber fangen wir mal beim Fischer-Wahlkampf an. Erzählen Sie mal, wie war das denn damals?
Oh Gott, soll ich den Abend füllen hier, den Tag füllen? Nein.
Vielleicht kurz.
Nein, ich glaube, also ich würde gar nicht so gerne so viel über die Vergangenheit reden, mehr über das Jetzt und Morgen. Aber eins ist, glaube ich, auch klar, man kann es kaum miteinander vergleichen. Wir haben damals immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was alles auf diese rot-grüne Regierung auch an außen Einflüssen eingeprasselt ist, Stichwort 9-11, Stichwort Balkankrieg und so weiter. Und man dachte so lange Zeit, okay, das ist aber jetzt das Maximum dessen, was so eine Regierung irgendwie wieder fahren kann. Und wenn ich heute, keine Ahnung, die Portale aufmache, die Zeitung lese, denke ich, um Gottes Willen, das ist ja eine Steigerung in Potenz. So blöd, das klingt jetzt, manchmal ist man froh, dass man es nicht noch machen muss. Das ist eigentlich unfassbar, was auf die letzte Regierung, unabhängig von der Farbkonstellation, für Herausforderungen zugekommen sind. Und insofern glaube ich, das ist nicht vergleichbar. Das war eine schöne Zeit damals, ich möchte es nicht missen. Das waren zwei Protagonisten auf rot-grüner Seite, die schon sehr viel mitgebracht haben, was man für so einen Wahlkampf braucht, wo dann so Leute wie wir auch, wenn sie oben 50 Cent reinschmeißen, sich freuen, wenn unten 1 Euro rauskommt. Aber vergleichbar, glaube ich, ist das nicht mehr, sieht man natürlich auch an der Konfiguration der Parteienlandschaft, die sich ja nochmal komplett verändert hat.
Herr Machnick, Sie waren in der gleichen Regierungskonstellation bei der anderen Partei Campaniero, einer der Köpfe hinter der 1998er Wahlkampagne, Begründer der Campa. Das war damals schon eine Revolutionierung des Wahlkampfs, so Stichwort Amerikanisierung, Personalisierung in Deutschland.
Nein, wir haben das professioneller gemacht. Und sagen wir mal so, der Professionalisierungsgrad hat seitdem nicht zugenommen. Wenn ich auf diesen Wahlkampf schaue, würde ich sagen, er hat eher abgenommen. Und zwar auf allen Ebenen. Dennoch ist das 98 und 2002, wo ich das gemacht habe, überhaupt nicht vergleichbar. Warum ist es nicht vergleichbar? Es gab damals, zumindest auf SPD-Seite, keinen Kandidatenmalus. Gerhard Schröder hatte hohe Zustimmungswerte. Sowohl 98 als 2002. Heute haben alle Kandidaten ein Kandidatenmaß. Keiner hat hohe Zustimmungswerte. Zweitens, auch das ein Unterschied, es gab eine Vorstellung davon, was man machen wollte. Es gab Themen, es gab Vorstellungen, was sind eigentlich Herausforderungen, was sind Antworten auf die Herausforderungen. Wenn ich mir auf diesen Wahlkampf schaue, muss ich sagen, wird der Wähler alleine gelassen. Bis auf die Demokratiefrage, auf die wir vielleicht noch kommen, sehe ich überhaupt kein Thema, sondern ich sehe, wünsch dir was Programme. Wünsch dir was Programme von allen Beteiligten, die am Ende nicht Realität werden. Und das Dritte ist, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, wir haben eine völlig andere mediale und kommunikative Landschaft. In den Wahlkämpfen, die wir gemacht haben, 98 und 2002, haben Social Media und ähnliche Dinge nicht die Rolle, aber gar keine Rolle gespielt. Das ist heute eine völlig andere. Printmedien hatten eine viel größere Bedeutung damals noch als heute. Von daher, glaube ich, sind die Parallelen nur begrenzt zu ziehen.
Ich verspreche, wir kommen gleich zum aktuellen Wahlkampf, aber vorher möchte ich noch einen Blick in die Vergangenheit wagen, und zwar bei Herrn Turner. Sie haben ja nicht nur mit Scholz & Friends agenturseitig die Merkel-Wahlkämpfe begleitet, sondern Sie haben auch selber kandidiert. Sie schütteln den Kopf, möchten Sie korrigieren?
Ja, Scholz & Friends hat nie Wahlkampfwerbung gemacht. Wir sind immer wieder gefragt worden, und aus einer Anfrage wurde auch eine Anzeige. Die Frau Merkel hat in der Tat unsere Agentur gefragt, wahrscheinlich auch andere, ob sie sich vorstellen können, Werbung zu machen. Und wir haben dann eine Anzeige gemacht, mit der sie eine Agentur gefunden hat. Und die Geschichte dazu ist lustig. Das Mittelpunkt ist ein Foto von Merkel in der Selbstverständlichkeit und Normalität, in der sie aufgetreten ist und die eben nicht geleckt war. Also man würde sagen, eine sehr lebensnahe Nachbarin, die man da sieht. Oder man würde sagen, ein Anti-Bild von einer sandgestrahlten Coverfigur von einem Fernsehmagazin. Und dazu hatten wir die Überschrift gemacht, machen Sie mehr aus Ihrem Typ. Alles in Versalien, so dass nicht ganz klar, bezieht sich das auf den Werbenden, der diesen Schaufall übernehmen darf, oder mehr aus Frau Merkel als Typ. So, und diese Doppeldeutigkeit hat sie durchgehen lassen, und hinterher hatte sie mir gesagt, ja, ich hatte die Brille nicht auf, sonst wäre es vielleicht nie erschienen. Aber ich habe selbst kandidiert, das ist richtig, allerdings bei einem Oberbürgermeisterwahlkampf, was sozusagen in der Rangordnung der Ebene ein paar Oktaven tiefer ist als im Bundestagswahlkampf.
Das stimmt, aber Sie haben wahrscheinlich trotzdem Erfahrungen aus dieser Selbstkandidatur mitgenommen, die Sie jetzt den Blick auf die aktuellen Kandidaten vielleicht auch prägen.
Ja.
Möchten Sie uns vielleicht kurz daran teilhaben, was also Sie mitgenommen haben?
Man kann zunächst mal sagen, vieles an dem, was hier gerade als unprofessionell bezeichnet wurde, ist gewolltes, positives Ergebnis der Verankerung von Parteien in der Bevölkerung. Also sozusagen die voll kontrollierte, hochprofessionelle Kampagne ist in Mitgliederorganisationen nicht machbar. Und sie ist auch nicht machbar in Organisationen, die sozusagen graswurzelmäßigartig getragen werden. Es gibt in jeder Partei viele Machtzentren. Am Ende jeder direkt gewählte Kandidat ist eines. Jeder Ministerpräsident, jeder Bürgermeister. Und das konzertant zu steuern, soll bitte ausgeschlossen sein. Ja, das können Diktaturen, das können keine Demokratien. Und deswegen ist es für den Kommunikator ein Teil der Aufgabe, einen Weg zu finden, das so konzertant wie möglich zu machen. Da sitzen auch zwei Meister mit am Tisch, aber das ist ein Teil der Aufgabe. Man hat eben den Kreisverband Stuttgart-Münster oder den ehemaligen Finanzminister Meyer-Vorfelder schon gar nicht in fortlaufendem Abend unter Kontrolle. Ja, man hat ihn nicht unter Kontrolle. Und hinzu kommt auch, dass natürlich auch Gott sei Dank unsere Medien darauf ausgerichtet sind, nicht nur die Linie aufzunehmen, die man als Kandidat oder als Wahlkampfleiter vorhat, sondern auch die Linien aufzunehmen, die sich ergeben und die vielleicht überbetont werden. Und dann sagt also zu fortgeschrittener Stunde, möglicherweise auch nicht vollkommen ohne was getrunken zu haben, sagt dann eine schwergewichtige Figur etwas Ambivalentes. Das fliegt einem dann am nächsten Morgen mit hohem Tempo ins Gesicht. Drei Tage später ist übrigens auch vergessen. Und das ist sozusagen auf der kommunalen Ebene. Wenn ich jetzt in Anlehnung an das, was gerade gesagt wurde, zwei fundamentale Veränderungen beschreiben darf, dann ist die erste, ist gerade eben auch gut beschrieben worden, der Kandidatenmalus. Es kann sein, dass die Negativismus-Eigenheiten unserer Medienwelt, der sozialen Medien, der Eigendynamik, dass der Negativismus es unmöglich macht, dass jemals wieder eine Regierung gewählt wird. Es kann sein, dass wir nicht über Populismus und Mitte reden, sondern über den Dauerverschleiß der Institution und der Repräsentanten durch die innere Logik der sozialen Medien. die negative Nachricht setzt sich schneller durch, das Dissonante setzt sich schneller durch und wir alle haben von allen Beteiligten ständig das Bild, totale Idioten, totale Versager, Nichtskönner, weil das Negative so viel stärker verbreitet wird und auch stärker in uns einwirkt. Erster Punkt. Der zweite Punkt, der für mich vollkommen neu ist, ist die vollkommen unbeherrschbare Außenwirkung. Und zwar sowohl die, die ich erkenne als Wahlkämpfer, wie auch die, die ich nicht erkenne. Was nutzen eigentlich die Russlanddeutschen, die alle Wahlrecht haben, für Medien? Was kommt da eigentlich drin vor? Weiß das einer hier am Tisch? Ja? Gucken Sie mal einem über die Schulter. Ihnen fällt aber auch alles aus dem Gesicht. Und dann haben Sie Absurdistan im Quadrat, der Erfinder oder Betreiber, Großmacher von einem der ökologischsten Fortbewegungsmittel, setzt sich öffentlich dafür ein, dass die Partei, die den Bau seines Werkes in Deutschland nicht haben wollte und die Leute seines Hintergrundes verachtet, der setzt sich dafür ein, dass die gewählt wird in einer Öffentlichkeit und einer Sichtbarkeit und mit einer Medienwucht über den von ihm besessenen Kanal, dass man, also ich zumindest sagen muss, ich habe eine wilde Fantasie, aber das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also es ist schon eine andere Welt, ich stimme den beiden Vorrednern zu.
Ich würde jetzt vielleicht, da jetzt natürlich
da ganz... Ich würde gerne widersprechen.
Dann natürlich. Darf ich
da mal zustimmen. In der Tat, also erstmal das Phänomen, dass wir segmentierte Teilöffentlichkeiten haben, ist nicht neu.
Das stimmt.
Die gab es schon immer. Wir haben heute andere mediale Instrumente, sie zu bedienen, sie hochzupischen, das würde ich sozusagen unterstreichen. Aber schon in den 50er, 60er Jahren oder in den 90er Jahren ging es immer darum, wie schaffe ich denn, wissend, dass Parteien sind Bündnisse unterschiedlicher Wählergruppierungen. Ja? Wie schaffe ich denn Bündnisse zwischen den Wählern, damit ich mehr gewinne? Und dazu brauche ich ein paar Dinge. Und ich habe immer gesagt, in der Kampagne habe ich immer drei Dinge. Person, Programm und Performance müssen einer Partei zusammenpassen. Das ist das Erste. Ich brauche eine Person, die sozusagen zusammenbindet. Nicht Alleinspieler ist, aber zusammenbringt. Dann brauche ich ein Programm, ich brauche eine Vorstellung. Was will ich denn eigentlich? Weil dieser Wahlkampf, ich muss das so häufig sagen, ist in einer Art und Weise inhaltsleer, dass viele Wähler sich auch alleine fühlen, bis auf die Demokratiefrage, auf die kommen wir. Sondern dass die drittens, dann brauche ich eine Performance, ich brauche auch eine Ästhetik, ich brauche Ausdrucksform, ich brauche Symbole. Ich sage mal, ein wunderbares Symbol, muss ich sagen, Respekt, wer immer sich das ausgedacht hat, die Merkel-Raute. Das ist ein wunderbares Symbol, Dinge zusammenzuholen.
Das war ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm.
Ich weiß. Er hat viel bei mir gelernt. Oder, ich sag mal so, oder Begrifflichkeit. Innovation und Gerechtigkeit hat damals abgeholt. Innovation stand für Zukunft und Kompetenz und Gerechtigkeit war mit der SPD verbunden. Oskar Lafontaine hat mich dafür mal beschimpft. Sie haben mir gesagt, wie kannst du denn da Innovation drauf falschen? Das versteht ja überhaupt keiner. Ich sage, nee, das ist ein Kompetenzbegriff. Das ist ein Kompetenzbegriff, der im Übrigen, so weit gehen Kampagnen, den wir 1995, und höre ich auch auf, mal getestet haben. In welchem parteipolitischen Spektrum wird dieser Begriff eigentlich verortet? Der war 1995 ein konservativer Begriff. Und wir haben 3 Jahre daran gearbeitet.
Das war ein Lothar Späth-Gedächtnisbegriff.
Das ist egal. Ja. Es migriert. Ja. Es migriert und wurde ein Sozialdemokrat. Und wurde auch mit der Person Schröder verbunden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es gibt die segmentierten Teilöffentlichkeiten. Aber ich brauche trotzdem. Ich brauche Personen, brauche Programme, brauche eine bestimmte Performance, damit ich Leute sozusagen erreichen kann und mobilisieren kann. Und allerletzter Satz. Dann funktionieren Kampagnen dann gut, und das, natürlich sind sie auch in gewisser Weise Diktaturen auf Zeit. Sag ich ganz bewusst, ich muss steuern. Aber sie funktionieren dann gut, wenn ich ein Momentum habe. Weil dann muss ich gar nicht großartig steuern, dann weiß jeder, was immer. 1998, wenn Beispiel, wenn ein sozialdemokratischer Wähler, der Kampagne gemacht, nichts mehr wusste, der hat gesagt, aber wir sind für Innovation und Gerechtigkeit. Das war sozusagen die Antwort auf alles. Das heißt, ich muss auch ein Momentum haben in meiner eigenen Organisation, Ja, damit sie wissen, an welchen Leitplanken wollen wir unsere Kampagne orientieren. Und dann brauchen sie auch nicht brachial steuern, sondern hat das auch ein, sag ich mal,
also ich
Momentum, Ihnen, das sich selbst verstärkt.
Ich stimme Ihnen zu und weiß jetzt nicht, wo Sie mir widersprochen haben.
Für mich, ja, weil ich hatte den Eindruck, es ist, Sie können gar nicht mehr steuern heute.
Nee, Steuern war in Parteien immer schwierig, im Gegensatz zu Produkten, die top-down kontrolliert werden. Es wird aber immer schwieriger. Aber ich stimme dem, was Sie sagen, vollkommen zu. Das, was ich als eine große Veränderung sehe, ist die Eigendynamik aus der Bevölkerung heraus und die Steuerbarkeit durch Bots und so weiter, durch die Volumina, die einfach eine ganz andere Dimension sind als je zuvor.
Das bestreite
ich. Also und das ist der Negativismus, den ich meine. Das ist, also ich halte es für eine steile These. Ich vertrete sie mal, weil sie mir eingefallen ist. Kann es wirklich sein, dass es nicht mehr möglich ist, wiedergewählt zu werden? Weil das Negative, das sich aus jedem Regieren heraus ergibt, weil das Negative so dominant ist durch die Eigendynamik unserer Mediensituation, insbesondere soziale Medien. Man könnte jetzt suchen nach Beispielen, wo jemand wiedergewählt wurde.
Donald Trump zum Beispiel.
Ja, der wurde eben nicht wiedergewählt. Nein, also da haben Sie ein kleines Zeitfenster. Donald Trump ist abgewählt worden,
gegen den
farblosesten Kandidaten, den die Demokraten schon 4 Jahre, als Trump gewählt wurde, für ungeeignet hielten. Der hat Trump ausgeschmissen. Und jetzt kommt, das ist der Beleg meiner These, dieser Mann konnte nicht wiedergewinnen. Der musste sogar sich selber auswechseln. Und der war so wenig wiederwählbar, sodass sogar der Abgewählte wiedergewählt werden konnte. Also das ist eine, wenn Sie nach Polen gucken, nach Frankreich, wo immerhin Sie, nach Deutschland jetzt natürlich auch, nach Großbritannien. Es ist ganz interessant zu sehen, Österreich, es ist ein seltenes Phänomen, dass eine Regierung wiedergewählt wird. Den Ländern ohne eine kontrollierte Öffentlichkeit. Das finde ich ist erstmal ein interessanter Befund, wo ich gerne Ihre Weisheit abgreifen
Ich bin kein Freund von Diktaturbegriffen, Diktatur schon gar nicht, aber dass es eine Sehnsucht gibt bei Wahlkämpfern nach einer zentralen Steuerung von Botschaften, von Inhalten. Von Optik. Das ist, glaube ich, verständlich. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Problem in diesem Wahlkampf ist.
Mein Punkt ist der Negativismus.
Ja.
Mit dem Kandidatenmalus.
Ja.
Das ist etwas, was auf eine neue Mediensituation zurückzuführen ist, die Jahr für Jahr zunimmt und die wir zu seligen Gerhard Schröder-Zeiten und Joschka Fischer-Zeiten so nicht haben.
Ja, das kann sein, dass das schwerer geworden ist. Mit einer Regierungszeit, zumal mit dieser, ist ja klar, mit diesen 3 Jahren, in einen Positivismus zu kommen. Aber ich halte es nicht für unmöglich. Also da sind Sie mir ein bisschen zu defätistisch fast.
Aber ich würde vielleicht mal die Frage aufwerfen, ob das ein reines Medienphänomen ist oder ob das nicht vielleicht auch an den generellen äußeren Umständen liegt, also sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich. Das ist mir jetzt beim TV-Duell aufgefallen. Merkel hatte ja in den TV-Duellen immer den Vorteil, dass sie auf ihre Regierungsbilanz verweisen konnte und dadurch wiedergewählt wurde. Und Scholz hatte eben genau den Malus seiner Regierungsbilanz, weil eben das Land wirtschaftlich schlechter dasteht und bei Merkel stand es immer besser da. Und deswegen dreht sich ja dann diese Dynamik um, dass man in einer Lage, wo es wirtschaftlich nicht gut ist, wo die Gesamtlage nicht gut ist, man als Herausforderer den Vorteil hat, wohingegen, wenn es wirtschaftlich gut läuft, wenn das Land in einem guten Zustand ist, man als Amtsinhaber den Vorteil hat. Und das ist ja jetzt relativ unabhängig von der medialen Berichterstattung zu sehen.
Ich zitiere Jürgen Roth, Nestor sozusagen der deutschen Wahlforschung, 80% der Leute wollen einfach gut regiert werden. Und füge hinzu, von mir sozusagen, vielleicht wollen sie auch nur das Gefühl haben, dass sie, oder die Wahrnehmung haben, dass sie gut regiert werden. Und das ist schwerer geworden, komme ich nochmal drauf zurück. Natürlich ist das schwerer geworden. Die Herausforderungen sind auch größer geworden. Die Steuerungskompetenz Prozesse sind viel komplexer als für selbst vor 20 Jahren noch. Aber das ist nicht unmöglich. Und dass natürlich jetzt drei Spitzenkandidaten, drei Parteien, die in der Ampel 3 Jahre wie die Kesselflicker aufeinander losgegangen sind, nicht der Masse der Bevölkerung das Gefühl geben, dass da gut regiert wird. Das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Aber Einspruch des Zeitzeugen, also Kesselflicker und Seehofer.
Ah, stimmt, das war
Westen, also den anderen dass die zurückliegenden Regierungen konfliktfrei gewesen wären, halte ich für genau übertrieben. Das ist sozusagen die Milde des Blicks zurück.
Ja, man muss aber auf den Zyklus kommen. Was war der Merkel-Zyklus? Ich will nur eines sagen, damit das auch mal klar ist. Die CDU ist nur einmal über 34% gekommen. Unter Merkel. Einmal. Hat sie 40%.
Da war sie aber fast die.
Ja, aber da war sie fast absolut mehr. Ja, so. Ja. Und das in einer Phase, das muss man auch mal sagen, wo wir Wachstum hatten, keine außenpolitischen Konflikte hatten, Probleme, die wir lösen konnten über Haushaltsüberschüsse oder zumindest über gute Steuereinnahmen lösen konnten. Und das hat aber einen hohen Preis. Notwendige Strukturreform hat es nicht gegeben. Die wir im Übrigen heute sehen und die heute in der Tat da sind. So, diese Regierung ist in einen ganz anderen Zyklus gekommen. Das ist jetzt nur erläutert. Corona, Konjunktur, Strukturkrise der deutschen Wirtschaft, außenpolitische Konflikte, geopolitische Veränderungsprozesse und so. Das ist eine andere Situation. Also, und jetzt gab es einen Fehler, den will ich ja auch ganz offen sagen. Ich habe die Intonation dieser Regierung, der Ampel, als Fortschrittskoalition nie verstanden. Und unabhängig vom Ukraine-Krieg und den Folgen, auch für Haushalt und Ähnliches, hätte ich sagen können, anhand des Textes dieser Koalitionsvereinbarung, wo es knallen wird. Vielleicht nicht final, aber wo klar war, da sind intelligente Formulierungen gefunden worden, um ein Problem zu umschiffen, aber nicht in der Substanz zu lösen. Und das hat sich dann aufgebaut, in der Tat, ist dann beschleunigt worden durch bestimmte außenpolitische Schocks, die dann auch mit ökonomischen Geschocks gekoppelt.
Haushaltsurteil.
Und so weiter und so weiter und so weiter. So, das war das Problem. Das heißt, es gab auch nie eine realistische Einschätzung davon, von der sogenannten Fortschrittskoalition, sondern das war ein Etikett, das man sich geben wollte, das nach kürzester Zeit verbrauchte. Und das Zweite war, das muss man auch ganz klar sagen, deswegen war nicht auch eine neue Regierung davor. Die Vorstellung, für 4 Jahre Koalitionsverträge zu machen, ist eine Irrige. So, sondern das ist eine Irrige, weil sie wissen, in dieser schnelllebigen Zeit, sie können nicht definieren, was sie im Jahr 2 machen. Sondern man muss zu einem kommen, man muss sozusagen ein Startprogramm haben, mit klaren Prioritäten, und den Rest muss man dann in der Regierung oder zwischen den Parteien vereinbaren, und zwar so, wie sich die Probleme auch öffentlich stellen. Aber die Vorstellung, man könne das 4 Jahre, und jeder sagt dann, aber steht doch im Koalitionsvertrag, den man vor 3,5 Jahren geschlossen hat, das ist eine Vorstellung, die ist apolitisch. Ich muss das mal so sagen, die ist eigentlich apolitisch. Und deswegen kann ich nur eines hoffen, eine neue Regierung, wie immer sie aussieht, ja, wird einen solchen Fehler nicht machen.
Ja, vielleicht blicken wir mal in den aktuellen Wahlkampf aus Kampagnenperspektive, Person, Programm, Performance, diesen Dreiklang haben wir ja gerade schon gehört. Gibt es irgendeine Kampagne, wo Sie diesen Dreiklang aktuell erfüllt sehen? Herr Langguth, fangen wir mal bei Ihnen an. Gibt es irgendeine Kampagne, die Sie überzeugt, dieser
Hinsicht? Ich habe keine komplett, das wundert jetzt auch nicht. Ich will trotzdem noch eine Lanze brechen für die ganzen Leute, die das machen müssen. Politiker, Parteimanager, Agenturen. Unfassbar schwer. In der Kürze der Zeit. Ich bin eigentlich sogar manchmal überrascht positiv, was da draußen hängt und was man so in den sozialen Medien sieht. Natürlich ist es nicht perfekt. Du brauchst normalerweise 1 Jahr Anlauf, um so ein Ding zu organisieren. Aber das ist trotzdem eine Leistung. Also ich will jetzt auch nicht da alles runterreden. Komplett überzeugt mich nichts. Mich überzeugen Teilsegmente, die oft aber den oft auch der, wie soll man, der Connect fehlt zum Produkt. Beispielsweise finde ich persönlich die FDP-Plakate gut. Das sind handwerklich gut gemachte Plakate. Da fehlt das Produktversprechen, ist halt leider nicht so richtig erfüllbar. Das ist dann schwierig in der Kommunikation. Die Grünen machen im Response digital, sind die gut aufgestellt. Ist auch viel Geld investiert, ist was man gar nicht sieht. Zum Beispiel die AfD, wenn wir sie denn nennen wollen, TikTok, die ernten jetzt natürlich, was sie da 7, 8, 9 Jahre gesät haben. Und dass man dem aber nicht einfach so zuschauen muss, das zeigt die Linke gerade, die meines Erachtens nach ein Teil dieses Revivals, was sie gerade haben, wo sie doch ja so knapp über die 5 jetzt plötzlich wieder kommen, haben sie TikTok zu verdanken, wo sie deutlich sich verbessert haben. Und übrigens auch wenn man mit dem Rücken an der Wand steht wie die, hat man dann, glaube ich, auch genügend Uneitelkeit, um Silberlocken zu ertragen und noch 2 Parteivorsitzende und noch 2 Fraktionsvorsitzende oder Spitzenkandidaten. Bin ich erstaunt.
Spannenderweise gerade nicht die Silberlocken sind, die Linken gerade retten, sondern Heidi Reichenegg.
Ja, natürlich, aber das Zusammenspiel, sie würden nicht über 6% kommen, wenn es nicht dieses Zusammenspiel gäbe. Also finde ich einen spannenden Move. Ehrlich gesagt freut es mich auch ein bisschen im Vergleich zu der Abspaltung da. Ja, bei den beiden großen Parteien, wenn man sie so, also bei den beiden, kann man Volkspartei noch sagen? Ja, kann man schon noch sagen. Ist das sehr viel Speeder gemacht? Das muss aber nicht falsch sein. Also wir haben ja auch schon Merkel-Kampagnen erlebt, die nicht so spektakulär waren wie die mit der Raute und das trotzdem für die Zielgruppe auch ziemlich gut war. Aber insgesamt, ja, gibt es nicht den Kracher und das ist vielleicht auch in der Situation nicht zu erwarten.
Herr Turner, teilen Sie die Einschätzung oder gibt es eine Kampagne, die Sie vollends überzeugt?
Also vollends überzeugt mich überhaupt nicht die 3 Kriterien besonders gut erfüllt. Und zwar ist es Wagenknecht. Man kann jetzt sagen, ja, die kommt ja vielleicht nicht über die 5%, aber Wahnsinn, die kommt in die Nähe von 5% auf Bundesebene mit einer Neugründung, die geführt wird wie ein Unternehmen. Und also ich lehne fast alles, was ich von ihr weiß, ab, um diesen Punkt überzeugend zu sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, kommunikativ ist das schon beeindruckend. Die Konsistenz ist sehr hoch und wenn man sozusagen unter diesen Gesichtspunkt das beurteilen will, muss man sagen, das ist schon irre. Auch die Traute, eine Partei nach sich zu benennen. Also da wird sozusagen eine Parteimarke aufgebaut durch Talkshow-Präsenzen und dann wird die Talkshow-Präsenz zur Partei. Und handwerklich Respekt, inhaltlich überhaupt nicht überzeugend. Also sozusagen, wenn uns das blühte als Regierung des Landes, dann wäre das ein großer Schaden.
Rettungsleitstelle, was ist Ihr Notfall?
Es brennt.
Und wo genau?
Überall.
Überall. Können Sie es ein wenig genauer sagen?
Bau- und Metallbranche, Exporte, Autoindustrie, Chemie, Landwirtschaft.
Sind Menschen in Gefahr?
Ja, 46 Millionen Erwerbstätige.
Und wie können wir helfen?
Wir brauchen eine Regierung, die Bürokratie abbaut, Abgaben und Energiepreise senkt und keine neuen Schulden macht. Es brennt.
Die deutsche Wirtschaft ist in Gefahr. Jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Mehr auf insm.de/sos.
Herr Machnick, handwerklich, teilen Sie die Einschätzung zu Sarah Wagenknecht?
Also ich will das mal auf folgende Formel bringen. Ich sehe überhaupt keine Kampagne. Das ist meine Haltung.
Bei keiner Partei.
Ich will auch sagen, warum bei keiner Partei. Ich will auch sagen, warum. Eine Kampagne bedeutet ja, nicht nur, dass ich um Wähler werbe, sondern wie werbe ich um Wähler? Die sollen meine Partei, meinen Kandidaten, über die Herausforderungen lernen, die sie noch nicht gesehen haben, und möglichst überzeugen. Das ist der Sinn einer Kampagne. Die braucht dann eine bestimmte Konsistenz in der Art und Weise, wie ich als Person auftrete, mit welchen Programmpunkten ich auftrete und welche Symbolik ich habe. Realität ist heute, es gibt in diesem Wahlkampf kein Thema, bis auf das Thema, kann man Herrn Merz und der CDU vertrauen im Zusammenhang mit der AfD? Das ist ja das Kernthema. Ansonsten erlebe ich nur eines, die Herausforderung für dieses Land werden überhaupt nicht benannt. Und die sind gewaltig. Die sind gewaltig. Ich will mal zwei Zitate sagen. Zwei Zitate von zwei Leuten, weil ich muss gerade viele Reden halten. Die bringe ich immer ein. Der erste ist von Moritz Schulerig.
Kiel.
Kiel. Präsident des Weltwirtschaftsinstituts, der sagt, die 20er Jahre werden die schwierigsten Jahre in der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte. Das unterstreiche ich fünfmal. Das ist überhaupt kein Thema, sondern da wird dann vordergründig gesagt, im Übrigen, ja, da habt ihr das falsch gemacht, und war zerstritten, kann alles sein, aber ist noch keine Ahnung. Und das zweite Zitat, das ist das Zitat im Übrigen, das für 2029 von hoher Relevanz sein kann. Das ist von Darin Acemoglu, Wirtschaftsnobelpreisträger, im letzten Jahr geworden. Und er hat den Satz gesagt, die Demokratie liefert ja seit Jahrzehnten nicht mehr das, was sie verspricht. Und das betrifft Menschen in bestimmten Einkommensgruppen. Nicht meine Einkommensgruppe. Aber es gibt viele, die fühlen sich abgehängt. Die haben Existenzsorgen. Die finden keine Wohnung. Oder wenn eine, die völlig überteuert
kann sich bezahlen.
Die sehen, dass die Butterpreise steigen. Und. So, und diese beiden Aussagen, die haben für mich tiefe Relevanz. Weil die Stabilität von Demokratie, im Übrigen auch die Zufriedenheit mit Demokratien, auch was damit zu tun hat, wie die ökonomisch-soziale Entwicklung. So, und ich finde, darauf gibt dieser Wahlkampf überhaupt keine Antwort. Von keiner. So, letzter Satz, was man jetzt noch so sehen kann, jetzt haben wir anders gedacht, die CDU macht mit dem Begriff Politikwechsel, den sie inhaltlich gar nicht dekliniert und gar nicht entwickelt, zumindest mal einen Punkt. Die Leute haben das Gefühl, es muss sich was ändern. Mhm. Das ist wahr. Den setzen sie. So, und wenn jetzt mal die FDP, SPD und Grüne stehen vor folgendem Problem, sie sind in einem Rechtfertigungsmodus für das, was falsch gelaufen ist, was auch immer und so weiter, haben aber auch bislang keine Antworten auf das, wie sie denn die Probleme, die ich gerade genannt habe, sozusagen beheben. Und das, finde ich, macht Menschen, und jetzt diesen Satz will ich noch sagen, und jetzt gibt es eine Frage, die ich nicht beantworten kann, im Hinblick auf den Wahlsonntag. Und das hat mit dieser Frage zu tun, der Demokratiefrage und zusammen mit der AfD. Entscheiden sich die Leute dafür, zu sagen, für Vorschläge im Bereich der Migrationspolitik, die in vielen Punkten europapolitisch nicht machbar sind, rechtlich nicht machbar, aber auch politisch nicht machbar sind und so weiter. Aber unterstützen, weil sie das Gefühl haben, da muss was passieren. Oder sagen sie, nee, am Tag von Auschwitz, am Tag von der Auschwitz-Befreiung mit der AfD, Dinge zu verabschieden, das ist eine solche tiefe Zäsur, das geht nicht und deswegen muss ich demokratisch wählen. Wo sich dann diese Wählerinnen und Wähler jetzt am 23. hin entwickeln, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber
ansonsten auch die Frage, wie es sich nichts bewegt.
Matthias Jung sagt ja Folgendes, es gibt eine Mobilisierung und eine Gegenmobilisierung. Mhm. Das ist nicht unwahrscheinlich. Das heißt, die Demokratiefreunde sozusagen mobilisieren 160.000 in Berlin und wer weiß was. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch andere, die mobilisiert werden über die andere Frage. Und ob sich das dann sozusagen...
Das heißt höhere Wahlbeteiligung. Aber
kann sein, weiß ich alles. Kann alles sein. Es kann aber auch sein, zum Beispiel, weil anders ist ja nicht erklärbar, weil wir gar keine Themen haben, sondern eigentlich irgendwie so eine Themendiffusion und Demokratiefrage, kann alles eines sein. Wir kriegen ein Parlament mit ganz vielen Parteien. Ja. Weil es kann sein, dass die Linke drin ist, es kann sein, dass die FDP drin ist, es kann sein, dass BSW drin ist. Ja, es kann alles sein, alles nicht auszuschließen. Dann kriegen wir eine Regierungsbildung.
Auch eine CSU-Präsenz im Bundestag ist
denkbar. Ich will nur sagen, was die Konsequenz ist. Wir kriegen ein Drei-Parteien-Regierung. Oder vier. Wenn man die CSU jetzt mitzählt, ja. Oder vier. Und da kann ich nur sagen, hochschwierig.
Ja.
Hochschwierig. Ja,
Holland.
Das ist Holland. Ja, erstmal sind die Verletzungen tief, was gerade passiert ist. Das heißt, wenn es überhaupt zusammenkommt, werden die Preise, die aufgerufen werden, sehr hoch sein. Und ob man in bestimmten analytischen Fragen oder herausfordernden Fragen übereinstimmt, was denn die richtige Konsequenz ist, nicht klar. Das ist eigentlich die Ungewissheit. Und die Parteien leisten aus meiner Sicht alle keinen Beitrag, den Leuten mehr Gewissheit, mehr Klarheit, mehr Orientierung zu geben, was ein richtiges Problem ist.
Man kann zustimmen und gleichzeitig sagen, das muss nichts Schlechtes sein. Mhm. Also das, was früher die Koalitionsbildung innerhalb der Parteien war, ist eben jetzt im Parlament. Vielleicht ist es transparenter, vielleicht ist es besser.
Ja, stimme ich Ihnen zu.
Die Marktzutrittskosten, wenn ich diesen Begriff mal, für Parteien sind erstaunlich gefallen. Sind wirklich erstaunlich gefallen. Also ich entsinne noch in Kraustem Hinterstübchen die Gründungsentwicklung der Grünen. Da ging ja gegen Öffentlichkeit, Gründung der Taz und so weiter. Was war das administrativ für eine Herkulesaufgabe? Und dann dagegen sozusagen 3-4 E-Mail-Verteiler, ein bisschen Fernsehpräsenz und es gründet sich nicht nur Wagenknecht auf dem Weg, sondern auch die AfD.
Aber das ist ja
die Kandidaten mit den besten Mail-Listen haben sehr früh ihre Position da.
Aber das ist ein Ergebnis, glaube ich, schon von der Repräsentanzkrise, die wir haben. Und deswegen wohnen da wirklich auch zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits würde ich mir wünschen für die Demokratie, dass möglichst viele von diesen Stimmen im Parlament sind, damit diese Repräsentanzkrise zumindest teilweise bearbeitet wird. Im Osten ist die noch viel größer als in der alten Bundesrepublik. Wenn 12% der Stimmen in den Orkus fallen, das wäre fatal.
Wobei die Zahl der Nichtwähler ist immer sehr viel größer. Ich will aber noch einen Punkt machen, egal wie
das Parteienset sein wird. Aber das sind Leute, die aktiv an die Urne gegangen sind.
Egal wie das Parteienset sein wird, wir werden wahrscheinlich die Hegemonie der Akademikerkinder weiter erleiden. Die ist für mich ein fundamentaler Treiber der Unzufriedenheit. Und sie ist so sehr ein blinder Fleck der Akademikerkinder. Hier spricht auch eins. Also sozusagen, ich kann nur sagen, ich bin Teil des Problems. Ist aber ein interessantes Phänomen, wie eine kulturelle Gruppe sehr, sehr homogen im Prinzip die Dinge unter sich ausmacht und riesige weiße Flecken hat. Ich habe aus der Vermutung heraus, ich könnte ein Teil des Problems sein, wie so oft, habe ich diese Frage mal versucht zu untersuchen und bin auf Ihnen wahrscheinlich bekannte Zahlen gestoßen. In der Fraktion der Grünen, die größte der Geschichte im Deutschen Bundestag, ist nicht ein einziger Handwerker, sogar dann, wenn man abgebrochene Töpfer lehre, das waren früher mal Erkennungszeichen von Grünen, einbezieht. Null. Bei der SPD Juristen, Lehrer, Sozialwissenschaftler, öffentlicher Dienst, rauf und runter.
Studienabbrecher.
Also die bringen ja noch Lebenserfahrung interessanter Art rein. Ja, also das ist sozusagen noch ein Kontrastmittel. Also wir haben eine ganz, ganz starke Hegemonie der Akademikerkinder. Damit meine ich jetzt nicht Kinder, sondern ich meine Leute, die in meinem Alter sind, plus minus, die jedenfalls im Beruf sind und eben selber eine akademische Ausbildung und aus einem Akademikerhaushalt kommen, sodass sie gar nicht, wie beispielsweise bei meinem Vater, der von einem Bauernhof kam, diese Lebenserfahrung bei sich mittragen, egal wie sie geprägt sind. Das ist für meine Begriffe eine der ganz großen Aufgaben. Ja, also als Sie jetzt sagten, Innovation und Gerechtigkeit. Herzlichen Glückwunsch, da haben Sie nochmal ein Fremdwort verwandt. Das ist einigermaßen passabel. Als jetzt Kühnert in seiner wirklich guten Rede, 4-5 Minuten im Bundestag, da sagte er, Opportunität schlägt Integrität. Was war denn bitte nochmal gleich eine Opportunität? Ja, also der Gedanke ist goldrichtig. Ich bekenne, ich habe ihn auch verstanden. Ich bilde mir ihn einverstanden zu haben, aber es ist ein typisches Zeichen für die Missrepräsentation egal wie viele Parteien ja. da sind. Die Frau Wagenknecht ist sozusagen der Prototyp, ja, dieses Akademikerkindes. Die fühlt sich gar nicht so schlecht in die Ängste der Leute rein. Das kann man wohl sagen. Aber da ist für meine Begriffe ein Disconnect. Da haben wir im Augenblick auch keine Antwort drauf. Der letzte Bundestag, wird interessant sein, wie der nächste sein wird. Der letzte Bundestag hatte nach meiner Berechnung die größte Verankerung bei Listenabgeordneten ever. Also nie hat eine Bundesregierung so sehr von Listenabgeordneten abgehangen. Die SPD hat wenig direkt geholt, die Grünen fast keine, die FDP gar keine. Und die drei Parteien haben mit lauter Listenkandidaten die Regierung getragen.
Ich würde nicht widersprechen, dass soziokulturelle, sagen wir mal so,
das ist auch ein Teil des
Breite im Parlament nicht abgeführt. Aber ich will auf einen anderen Punkt hin. Was ich doch aufgebaut habe, ist doch folgender Gedanke oder folgende Wahrnehmung. Die Intensität parlamentarischer Debatten und Prozesse, auch die Aufgeregtheiten darum, stehen in umgekehrt proportionalen Verhältnis zu den Ergebnissen. So, das ist ein Riesenproblem. Soll heißen, wir diskutieren etwas mit großer Werf. Und die Frage ist, was sind wir Output? Und zwar Output an der Stelle, was kommt bei mir an? Bei den Leuten an. Ja? So, was kommt bei den Leuten an? Und sagen viele, ja, interessante Debatte, aber ja, where's the beef? Where's the beef? So, das ist die eine Dimension, die ich sozusagen dabei sehe. Und da muss Politik wieder so werben, dass Debatte und Output, der auch erkennbar ist, wieder stärker miteinander in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ich will's mal so sagen. So, das ist ein großes Problem. Das zweite ist das Problem, das will ich auch ganz klar sagen. Ich lese gerade das Buch von Nassi, Die große Geste. Es steht viel Blödsinn drin, aber egal. Aber einen Punkt macht er. Er macht einen Punkt. Ziele und Möglichkeiten, die müssen miteinander in Verbindung stehen. Jetzt sage ich mal ein Beispiel, und er macht das auch im Klimawandel. Ich war mal Staatssekretär auch im Bundesumweltministerium, dem braucht keiner was über Klimawandel erzählen, dass wir da was machen müssen. Die Frage ist nur, auch an der Stelle, korrespondieren Ziele, Möglichkeiten und Instrumente? So, und da ist der Eindruck, nee, stimmt nicht mehr. Das korrespondiert nicht miteinander und es führt zu einem, ich werde überfordert in meiner persönlichen ökonomisch-sozialen Situation. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Das heißt, Ziele und Möglichkeiten müssen auch wieder in einem vernünftigen Verhältnis. Das gilt im Übrigen nicht nur für den Klimaschutz. Das gilt auch für viele andere Fragen, ja. Und der Eindruck ist entstanden, dass das nicht mehr trägt.
Das kann ich an der Stelle.
Wird aber jetzt auch nicht mehr diskutieren,
nicht ganz im gleichen Lebensalter. Aber ich glaube, das war schon immer so. Das, was neu ist, dass die Binnenkommunikation der Verhandlung so öffentlich wird und die Profilierungsbedarfe und sich daraus so viel Negatives ergibt. Und das würde nochmal das Argument stützen, mit dem ich hier als steile These reingegangen bin, dass der Negativismus in seiner Dimension das Neue ist. Ja, ich glaube nicht, dass die Verhandlung der deutschen Einheit in irgendetwas weniger komplex gewesen ist als irgendein heutiger Zusammenhang. Aber dass live aus der Verhandlung die Antipoden der Verhandlung kommunizieren und dies dann live in den Publikumsmedien ist und dies live über die sozialen Medien sich multipliziert und das mit einem Faktor, den wir inzwischen ja messen können. Die negative Botschaft multipliziert sich stärker als die positive. Ich bin auch wieder da ein Teil des Problems. Ja, also als ich hier reingekommen bin, die BVG ist heute unregelmäßig, obwohl die gar nicht streiken. Das war eine negative Botschaft. Die war pünktlich, hätte sie nicht interessiert. Ja, also sozusagen, das ist ein Teil unserer Natur. Die sozialen Medien potenzieren es aber. Und deswegen kommen diese Negativbilder.
Ja, aber jetzt will ich mal sagen, gerade die deutsche Einheit ist ja ein Beispiel dafür. Da ist intensiv diskutiert, aber es gab ein Ergebnis. Das korrespondiert ja mit, es gab die Einheit, es gab die D-Mark und wer weiß was. Es gab große Programme zum Infrastruktur.
Ihr damaliger Spitzenkandidat hat es übrigens grandios versemmelt, nicht?
Sie ja, der hat aber, man hätte ökonomisch recht, aber politisch war
hat er dann wie kann man ökonomisch recht haben, wenn man politisch Unrecht hat?
Ja, das ist eine andere Frage. Das ist dann kommunikativ dumm. Ja,
nee, das ist sozusagen herzlich dumm.
Ja, ist egal. Ist ja egal. Ich bin auch, da korrespondiert das.
Ja.
Bei anderen Fragen korrespondiert es. Ich sag mal ein Beispiel. Wir wissen jetzt seit eines der bestprognostizierten Probleme, wir haben zu wenige Wohnungen. Und wenn wir noch diejenigen die haben, sind sie teuer. So, jetzt werden Programme aufgelegt, 400.000, wir schaffen 200. Wir reden über die Mietpreisbremse. So, was passiert? Viele halten sich gar nicht an, Preise steigen. Preise steigen. Das heißt, hier werden auch dann, wo Politik den Eindruck erweckt, wir lösen ein Problem über A und B und C, kommt dann bei demjenigen, der das Problem begriff, nicht an. Oder nur sehr begrenzt.
Es ist ja noch wilder. Es werden die Bedingungen so verändert, dass das Bauen erschwert wird.
Ja, der
aktuelle Spitzenkandidat, der wiedergewählt werden will, hat in seinem Bundesland, das er mal regiert hat, eine Musterlösung vorgelegt, wie unter schwierigen Bedingungen das gemacht werden kann.
Absolut richtig. Wenn wir jetzt mal über Dinge reden.
Also wenn hier schon keiner die SPD verteidigt, dann muss ich das wohl machen.
Nein, natürlich, auch richtig.
Ja, ich gehe mal viel. Aber da müssen wir Einsatz hier.
Nein, nochmal.
Wir sind im Wahlkampf.
Ich sag mal so. Muss ja viel grundsätzlicher ran. Warum haben wir 16 Bauordnungen? Das weiß ich nicht. Und so weiter und so weiter. Warum haben wir unterschiedliche Standards in den jeweiligen? Das sind aber dann sozusagen grundsätzliche Fragen. Aber mein Punkt ist der strukturelle Punkt ist der. Die Debatte über das, was wir wollen, und die aufgeregte Intensität korrespondiert nicht mit der Veränderung. Und zum Teil bringen die Instrumente, von denen wir glauben, ja, dass sie eigentlich was bringen sollten, bringen die Ergebnisse nicht. Und das führt natürlich zu einem, das ist mein Punkt, das ist der Acemoglu-Punkt sozusagen von vorhin, der eben gesagt hat, ja, die Demokratie liefert seit Jahrzehnten nicht mehr das, wofür sie steht. Was eine riesige Herausforderung für Demokratie. Ich bin Demokrat durch und durch. Und deswegen brauchen wir wieder einen Weg, dass sie liefert, ja, damit das klar ist. Ja. Aber mit diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen, weil darauf geben Parteiprogramme ja häufig keine Antworten, weil sie glauben, und das ist der Punkt von dem, was da sehe, die Steuerungsfähigkeit, das ist nämlich dann viel härter als im Wahlkampf, die Steuerungsfähigkeit politischer Entscheidungen, und zwar im Trickle-Down-Effekt, von Bundeskabinett über Länder, Kommunen und wer weiß was, das wird dann die Lösung bringen. Häufig ist das gar nicht der Fall. Ja, weil da gibt es dann bürokratische Hemmnisse, Vollzugsdefizite, Personal, das es nicht umsetzen kann und so weiter und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, das ist ein großes Problem und das führt dann eben auch zu Unzufriedenheit und das kanalisiert sich dann. Im Übrigen auch in Form neuer Parteien.
Daran anlehnt und vielleicht jetzt auch letzte Frage mit Blick auf 2029, was ja auch schon angesprochen wurde. Wir werden ja, wenn die Umfragen, die jetzt seit Monaten statisch sind, mehr oder weniger so bleiben, eine spannendere Koalitionsbildungen erleben, als wir einen spannenden Wahlabend erleben werden und wahrscheinlich, obwohl wir gerade eine ziemliche Lagerbildung im Wahlkampf haben, wieder eine lagerübergreifende Koalition sehen und im schlimmsten Falle möglicherweise sogar eine Dreier- oder Vierparteien-Koalition. Was macht Ihnen dreien denn mit Blick auf 2029 Hoffnung, dass es dennoch gelingt, in den nächsten 4 Jahren die Populisten wieder kleiner werden zu lassen? Herr Turner vielleicht.
Also zunächst mal ist die Tatsache, dass wir dieses Thema so offen und überall besprechen. Das ist ja, also sozusagen jetzt wird 29 in einer Deutlichkeit vorbesprochen, wie ich das eigentlich bei keiner Bundestagswahl bis jetzt erlebt habe.
Merz war schon mal 33 in einem Interview.
Das ist ja sozusagen der gleiche Gedanke. Also was ich meine ist, ich habe in den zurückliegenden Wahlen eigentlich nie erlebt, dass jemand gesagt hat, bei dieser Wahl geht es darum, was in 4 Jahren für ein Wahlergebnis rauskommt. Indem das ein derartiges Thema ist, ein Einigungszwang auf den Parteien der Mitte oder der Demokraten oder welche, wie groß die Koalition auch immer werden wird, der ist schon mal beachtlich. Also das ist auch, wenn man jetzt sich nochmal hineinversetzt in die Rolle der politischen Akteure, die können damit auch nach innen Kompromisse vertreten in ihre Parteien hinein, die es ihnen vielleicht schwerer fallen wird. Ich muss jetzt diesen sauren Hering da zu mir nehmen, weil wir ein Ergebnis brauchen, damit wir vor die Wähler treten können in 4 Jahren. die Lehre, das war ja, also sozusagen, das hat es ja auch in diesen Merkel-Jahren, in den Kohl-Jahren, in den Schröder-Jahren gegeben. Es gab dann immer ein Lernen, das hält zwar nicht für Jahrzehnte, aber es hält auch für eine gewisse Zeit. Also ich gehe mit einem gewissen Optimismus da rein. Wir haben vor Augen, dass wir einen kontinuierlichen Anstieg in der ganzen Welt haben von Leuten, die sich nicht mehr an demokratische Spielregeln halten. Das Wort Populismus ist zu schillernd. Also sozusagen Leute, die dem Autoritären zuneigen. Ja, dieser Typus nimmt auf der ganzen Welt zu. Jetzt heißt es, die Demokraten müssen Lösungen liefern. Und hier sind Kompetentere am Tisch, die sozusagen lange Ketten auflisten können, was das sein muss. Aber das ist sozusagen das Primat für alle. Deswegen glaube ich auch, dass die Wunden, die jetzt geschlagen wurden, ich habe mir das verschiedene anguckt, jetzt auch zuletzt im Bundestag, ich fand, das war eigentlich ganz zu viel. Bei mir, ganz friedlich, Entschuldigung.
Ganz, ganz friedlich.
Ganz zivil, wollte ich sagen, Entschuldigung. Ich entsinne noch, wie die Polarisierung gewesen ist in der Nachrüstungsdebatte. Ich entsinne, wie der Strauß-Wahlkampf war. Das ist alles hier prähistorisch für die meisten Anwesenden. Aber da wurde zugelangt. Dagegen ist, der Herr Bundeskanzler hat zu Ihnen Fritze gesagt, Herr Merz. Also, wenn das die schlimmste Beleidigung dieses Wahlkampfs ist, ja, also, bitte.
Es gibt nur einen Unterschied. Damals musste man keine Koalition mit Franz Josef Strauß machen. Das ist der große Unterschied. Ja, jetzt muss man aber
Im Bundesrat hatte die Union eine Sperrmehrheit.
Wenn die SPD sagt, wir können diesem Mann nicht mehr vertrauen, das ist ja die Kommunikation. Das muss ich aber irgendwann erklären. Man unterstellt, ich gehe mit denen in der Koalition, warum ich die jetzt wähle. Das ist
als rhetorischer Feinschmecker.
Ja, das muss man dann erstmal
dahin kriegen. Aber sozusagen, man hört es doch. Wir können mit diesen Grünen nicht koalieren. Na, dann sind eben nächste Woche sind es eben andere. Wir können mit diesem Friedrich Merz nicht vertrauen.
Ja, der wird aber kein anderer. Der wird kein anderer. Friedrich Merz und Friedrich Merz.
Sie sind ja noch im Wahlkampf.
Nein.
Ich bin ganz sicher.
Nee, aber also ich würde mit so der 70.
Pistorius redet so konziliant.
Ja, das ist alles gut.
Der redet so konziliant.
Aber nur auf die Frage, worum geht's?
Ja.
Es muss gut regiert werden. Das heißt für mich erstmal eines. Ich brauche ein Management einer Regierung, die funktioniert. Diese Regierung war einfach grottenschlecht gemanagt. Das muss man nüchtern sagen.
Wer war da eigentlich zuständig?
Das will ich jetzt nicht personalisieren. Zweitens, pass auf, weniger Versprechen, mehr halten. Weniger Versprechen, mehr halten. Drittens, klare Prioritäten. Klare Prioritäten. Und die werden, das sage ich ganz klar, in drei Bereichen liegen. Ökonomie, ja, Verteidigung und wie halten wir den Sozialstaat aufrecht? Das war eine ziemlich große Herausforderung. Beitragssätze und so weiter. Das sind die drei Bereiche. Und da kann man hier, sagen wir, da gibt es ja viele, sagen wir, Girlandendebatten, ja. Da sage ich mal, lass die mal. Also Cannabis 3 oder wie sowas. Verstehst du? Doch. Konzentriert mal auf da, worum es geht. Das sind die drei Themen. Und auch da in den drei Themenfelder weniger versprechen, mehr machen. So, und last but not least, auch eines wieder zu vermitteln. Ja, wir haben Herausforderungen. Ja, die sind da. Die kann man auch nicht kleinreden. Aber es gibt denn trotzdem die Möglichkeiten von Zuversicht. Das meine ich schon. Weil manche Länder, muss man auch mal sagen, die hätten gerne unsere Probleme. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Das heißt, aus diesem Dreiklang, professionell regieren, weniger versprechen, aber viel durchsetzen, klare Prioritäten, daraus auch wieder eine Zuversicht in der Diskussion aufzubauen. Das halte ich für wichtig, Richtung 29. Und ich hoffe, dass das ein Lerneffekt ist aus Ampelzeiten. Ich hoffe. Ob das so sein wird, weiß ich nicht.
Es gibt schon vier Themen. Das Thema Klimawandel, Ökologie, Nachhaltigkeit, auch wenn keiner drüber spricht, gerade in dem Wahlkampf, gehört schon dazu. Das wird alle einholen, die da in der Regierung und auch in der Opposition sitzen. Das hat keinen Sinn, die Augen davor zu verschließen. Ich habe gar keine Sorge vor dem Wahlergebnis jetzt und ich habe auch gar keine Sorge vor dem nächsten. Der Wähler ist am Ende, hat schon auch eine Grundweisheit. Ich habe eine Sorge, was jetzt nach der Wahl damit gemacht wird. Und ich bin sehr sensibel eben nochmal hellhörig geworden bei den Stichworten der Preis wird hoch sein, das Verhandlungsmasse, was kostet das im Konsens? Und wenn wir wieder eine Regierungsbildung bekommen, wo wie in Marrakesch auf dem Basar das ausgefeilscht wird, gibst du mir, gebe ich dir, ohne dass viele Menschen, gar nicht alle Menschen, aber viele Menschen das Gefühl bekommen, die wollen jetzt wirklich die Probleme lösen. Die wichtigsten, meinetwegen diese vier. Und wollen dann gut regieren. Dann werden die Populisten einfach weiter Zulauf bekommen. Das ist, zumal ja dann, dass sich auch fortsetzt. Wenn es so anfängt, geht's ja dann so weiter. Und deswegen fand ich eigentlich damals, letzter Satz, diese Rede von der Fortschrittskoalition doch gar nicht so schlecht und den Habitus, mit dem die da aufgetreten sind. Und ich hatte wirklich Hoffnung, wenn das kommt, wenn die das durchhalten, wie geil ist das denn? Und leider diesmal gescheitert, vielleicht beim nächsten Mal.
Nur ein Satz zu den hohen Preisen. Ich sage nicht, dass ich das gut finde.
Nee, das habe ich
sage nur, es kommt eine der Konsequenzen sein, dessen, was wir gerade erleben.
Ja.
Genau, aber ich will trotzdem mit der Hoffnung auf vielleicht eine neue Fortschrittskoalition oder auch bei schwierigen Koalitionsbildungen auf eine auf ein gemeinschaftliches Zusammenregieren, was Probleme angeht, will ich nochmal in den Raum stellen und bedanke mich für die Runde.
Warum schreiben wir nicht drüber, weniger gackern, mehr Eier legen? Das wäre doch eine Formel, auf die sich alle verständigen, oder?
Mehr grübeln, weniger dübeln.
Vorschläge können wir ja noch in die Shownotes packen des Podcasts. Ich bedanke mich, Herr Turner, Herr Machnik und Herr Langguth. Schön, dass Sie da waren.